Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Trader Talk. Bevor es losgeht, nochmal kurz den Hinweis auf unsere Aktion zusammen mit unserem Partner der Consorsbank. Ihr könnt 90 Tage lang Goldesel Premium kostenlos testen, wenn ihr als Neukunde bei der Consorsbank ein Depot eröffnet. Und die 90 Tage Goldesel Premium sind nicht das einzige, sondern ihr könnt auch noch 6 Monate lang kostenlos über TradeGate handeln. Das ist ein sehr, sehr bekannter und guter Börsenplatz für viele, viele Aktien in Deutschland. Und die Consorsbank bietet eben ein sehr, sehr breites Spektrum an Produkten, an Sparplänen und den Zugang zu allen Börsen. Alle Informationen findet ihr auf www.goldesel.de/consors. Und jetzt viel Spaß mit dem Talk. Ja, dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Runde Trader Talk. Heute wieder am Freitag. Aber um 12 Uhr, ich habe es irgendwie verpeilt, wir hatten sonst immer 12.30 Uhr gemacht. Jetzt sind wir aber um 12 Uhr dabei. Ich weiß nicht, könnte man nochmal eine kleine Umfrage machen, was besser ist. Für mich wäre 12 Uhr sogar besser, muss ich sagen. Deswegen, naja, aber es ist ja kein allzu großer Unterschied. Es ist ja einiges passiert in dieser Woche, muss ich sagen. Ordentlicher Rebound. Jetzt so wieder ein bisschen am Bröckeln. Darauf können wir gleich ein bisschen eingehen und auch nochmal auf einige spannende Stories, die es vielleicht dann mit der Wahl geben könnte. Also mit der Bundestagswahl am Sonntag, je nachdem, wie dann die Ergebnisse aussehen, ob die FDP vielleicht besonders stark ist oder die Grünen besonders stark sind oder ob es da schon erste Tendenzen gibt, welche Regierungsbildung es gibt. Ja, das wird ganz spannend. Und genau, ansonsten vorab natürlich ganz kurz nochmal den Disclaimer, dass das alles hier immer nur unsere Meinung ist und niemals Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ihr müsst immer selbst entscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig an der Börse und niemals blind irgendjemandem vertrauen. Genau. Und dann können wir mal ganz kurz schon mal einsteigen in Richtung Markt. Also heute muss man sagen, der DAX sieht nicht sonderlich gut aus. Was weiter brutal ist, ist die Schwäche in Hongkong, muss ich sagen. Ich hatte ja diese Woche versucht, so ein bisschen auf Rebounds zu setzen bei Alibaba und bei Tencent und ich hatte noch JD.com im Privatdepot, Pinduoduo oder wie dieser heißt und die Ping An, dieser chinesische Versicherungskonzern. Einige von Trades gingen ganz gut auf. Ping An habe ich sogar noch ein paar im Depot, im Trade Republic Depot mit Alibaba. Das ist in Anführungszeichen wirklich der größte Rohrkrepierer. Also diese Aktie ist so extrem schwach, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, muss ich sagen, aber so ist es halt manchmal. Und heute hat sogar jetzt Hongkong wieder abgegeben. 1,5% Minus. Ist echt schwer zu sagen, wie es dort weitergeht. Es ist kein großer panikartiger Verkaufsdruck im Markt dort. Aber eben auch keinerlei Tendenzen, dass wir mal dynamisch nach oben ziehen. Deswegen ist man da irgendwie so in der Position gefangen. Und ich überlege mal, was ich damit jetzt heute noch mache. Ist jetzt nicht dramatisch. Ich glaube, die Position ist irgendwie 2% im Minus oder so. Aber irgendwie ist es trotzdem extrem nervig, vor allen Dingen auch für den Kopf. Und darauf will ich nachher nochmal kurz eingehen, auf dieses ganze psychologische Verkrampfen und so weiter. Aber jetzt will ich erstmal kurz den Markt zu Wort kommen lassen. Und du kannst ja mal kurz auch ein bisschen sagen, wie du den Markt vielleicht siehst.
Genau, hi Michi, hi liebe Community. Ja, lassen wir die Woche am besten mal kurz Revue passieren. Im Endeffekt, interessanterweise ist ja, dass über das letzte Wochenende bezüglich China Evergrande sich eigentlich nicht so wirklich zum Negativen verändert hat. Aber doch kam dann am Montag so eine kleine Panik auf und die Märkte kamen ja schon deutlich unter Druck. Die Festlandbörsen hatten ja feiertagsbedingt geschlossen und vor allem in Hongkong im Hang Seng ging es ja deutlich nach unten an der Spitze um 4%. China Evergrande ist ja auch mehr oder weniger weiter kollabiert. Die kennt ja auch seit Wochen eigentlich nur noch eine Richtung. Und das hat ja dann auch wieder so ein bisschen die Gefahr von einem Flächenbrand so ein bisschen in den Fokus gerückt. Und dann hat die Korrektur eben auch ihren Lauf genommen. Ich meine, vergangene Woche konnten wir oder hatten wir am Montag ja auch schon gesagt, dass sich so dieses Marktverhalten ein bisschen geändert hat. Dieser Beide-Dip-Effekt, der ja die letzten Wochen und Monate Bestand hatte, also gerade in Bezug auf den S&P 500, immer in Richtung 50-Tage-Linie, kam man dann ja relativ schnell wieder die Käufer rein Und es gab eben diesen Bounce und wir hatten quasi ein neues Tief in dem beständigen Trend. Das hat letzte Woche schon nicht mehr so gut funktioniert und dann ist es eben durchgerutscht. Und ich würde mal sagen, zum jetzigen Stand hat sich das Ganze aber einfach als gesunde Korrektur entpuppt. Goldman Sachs hat ja heute Morgen zum Beispiel auch noch gesagt oder ist der Meinung, dass ein Zahlungsausfall von China Evergrande kein systematisches Risiko für die chinesischen Märkte darstellen würde. Man muss schauen, was da jetzt in nächster Zeit noch für Nachrichten kommen. Möglicherweise hat man das Ganze aber im Griff und oft ist es dann eben so, der Markt sucht dann einfach noch einen Grund, um mal auch ein bisschen einfach mehr Luft noch abzulassen. Das hatten wir die letzten Wochen und Monate nicht und da sind dann womöglich auch einige Anleger ja auf dem falschen Fuß erwischt worden oder haben dann halt sensibler auf das Ganze reagiert. Also ich würde es weiterhin einfach mal noch als gesunde Korrektur einstufen und ja, die Gretchenfrage ist jetzt natürlich, sehen wir diese V-förmige Erholung, die ja bis jetzt Bestand hat, weil die Märkte haben sich ja auch recht schnell und dynamisch wieder von ihren Tiefs gelöst. Oder aber sehen wir eben nochmal zumindest einen Retest der Tiefs, beziehungsweise gibt es noch eine weitere Abwärtswelle. Und da muss man sagen, im Endeffekt, wir haben keine Glaskugel, wir wissen es nicht. Nach dieser jüngsten Bewegung muss man auf jeden Fall erstmal jetzt wieder mit einem kleinen Rücksetzer rechnen. S&P 500 hat jetzt beispielsweise die 50-Tage-Linie von unten wieder erreicht. Also könnte gut sein, dass von hier aus, dass es erstmal wieder so ein bisschen als Art Widerstand fungiert. Die Nasdaq ist jetzt auch wieder am 10er angekommen. Und weil der Charakter sich eben verändert hat, dass jetzt dieser schnelle Dip-Kauf nicht mehr zustande kam, ja, ist halt die Frage. Klar, die Erholung gerade hat auch ein bisschen FOMO-Charakter, wenn man jetzt überlegt, gut, ist das jetzt wirklich die Korrektur für die Jahresendrallye? Deswegen, ich finde, es hat immer noch für beide Seiten, also es gibt für beide Seiten gerade gute Argumente. Was mich noch ein bisschen vorsichtig stimmt, ist einfach auch die Tatsache, dass vor allem die Large Caps, also Microsoft, eine Apple, eine Amazon, wie sie alle heißen, eine Google, die machen immer noch charttechnisch eigentlich schon noch einen angeschlagenen Eindruck. Also ich weiß nicht, ob wir schon aus dem Gröbsten draußen sind. Und ich sag mal, in Bezug auf Deutschland sieht man jetzt eben auch, dass heute ist ja der vierte Erholungstag, beziehungsweise war es zumindest kurzfristig, dass eben sich jetzt auch die Anleger ein bisschen in die ja Defensive rücken. Man weiß ja im Endeffekt nicht, was am Sonntag passiert. Wir hatten ja schon lange nicht mehr so eine Konstellation, wo man ja eigentlich gar keine wirkliche Tendenz hervorsagen kann. Ja, also deswegen muss man auch am Montag wirklich mit heftigen Ausschlägen sowohl zur Oberseite als auch eben nach unten rechnen. Und deswegen persönlich werde ich im Handelsverlauf heute auch noch ein bisschen Risiko aus dem Depot herausnehmen, weil wir haben es hier einfach mit so einem unkalkulierten Risiko zu tun, auf das wir keinen wirklichen Einfluss nehmen. Und das ist dann eher Zocken anstatt gezielte Spekulation, was wir eigentlich betreiben wollen. Und ja, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein und sich eben bewusst machen. Es kann sein, wenn entsprechende Konstellationen zustande kommen, dass es am Montag ein sattes Downgap gibt am Gesamtmarkt, eben in Bezug auf Deutschland, oder womöglich dann auch ein Upgap, ja, wenn zum Beispiel die CDU recht gut abschneiden sollte oder die FDP. Aber der Ausgang ist eben offen und darauf müssen wir uns auch ein bisschen vorbereiten. Ein Risikofaktor in den USA ist ja auch noch ein bisschen das Thema Anhebung der Schuldenobergrenze. Da hat ja Yellen zuletzt ja auch vor einer Rezession deutlich gewarnt. Das ist halt auch noch so ein möglicher Punkt, der gespielt werden könnte, wenn sich da nichts in den nächsten Wochen bewegen sollte. Wie gesagt, September, Anfang Oktober ist immer noch eine sehr kritische Börsenphase statistisch. Also eben jetzt auch gut möglich, dass es eben nach dieser Erholung einfach auch nochmal stärker dynamischer Richtung Süden gehen könnte. Wir wissen es nicht, aber jetzt nach dem Bounce würde ich auch erstmal wieder ein bisschen Risiko vom Tisch nehmen und ein bisschen eine höhere Cashquote.
Ja, also gut, damit fühle ich mich aktuell persönlich einfach wohler. Im Minus und irgendwie echt wieder teilweise so wirre Signale vom Markt. Hm. Also E-Commerce-Aktien tun sich echt schwer. Ich sehe auch gerade HelloFresh wird ordentlich abverkauft heute wieder. Zalando, Westwing und so, die sind auch, also der Markt spielt irgendwie jetzt teilweise ja, wieder die Reopening-Aktien. Ich hatte ja auch mal öfters mal diese Norwegian Cruises vorgestellt, also diese Kreuzfahrtgesellschaften. Airbnb hatte ich ja ins Depot gekauft, ins Trading Depot, die laufen ja auch ziemlich gut. Also da sieht man so einen kleinen Shift, aber trotzdem insgesamt sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Es gab jetzt zuletzt ja einige Kursbewegungen, die so ein bisschen angedeutet haben, dass schlechte Nachrichten ganz gut verdaut werden. Traton hatte jetzt auch gewarnt, dass das dritte Quartal sehr schlecht wird. Die Aktie hat sich richtig schnell gefangen. Also der ganze Autosektor, jetzt ziehen sie auch gerade wieder auf Tageshoch, dass da das dritte Quartal relativ problematisch wird wegen Chipmangel oder auch viele weitere Teile würden wissen. Also ich glaube, Traton hat gesagt, es sind nicht nur Chips, sondern ganz viele Zuliefererteile, wo es riesige Probleme gibt. Da fehlt einiges. Und jetzt hatte ja auch gestern Nike Zahlen gemeldet. Und die haben ja Probleme mit ihrer Produktion in Vietnam. Da hinken sie extrem hinterher, weil die Fabriken geschlossen wurden wegen Covid. Aber man sieht jetzt, dass Adidas und Puma schon zuvor so ein bisschen gefallen sind und dass die Nachricht jetzt heute nicht mehr so die ganz großen Auswirkungen hat. Deswegen könnte man jetzt auch wieder argumentieren, der Markt schaut auf das Quartal 4 oder sogar schon auf das Jahr 2022, wo dann die Nachfrage abgearbeitet werden kann, weil die Versorgung wieder besser wird. Also das kann man wirklich so oder so sehen. Nach der Gegenbewegung jetzt, könnte aber natürlich sein, dass wir erstmal wieder so ein bisschen korrigieren. Also heute merkt man auch so ein bisschen Verkaufsdruck wieder. Vielleicht wollen die Leute vorm Wochenende raus und ich werde mich auch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Habe jetzt auch wieder im Trading Depot mehr Cash. Weiß nicht, wie viel Cash hast du bei dir drin? Ich habe jetzt wieder 60% Cash in meinem Haupttrading Depot aktuell.
Oh, okay. Also ich bin immer noch über 80% investiert, werde aber im Laufe des Tages heute, wie gesagt, runterfahren. Ja,
da steht der DAX danach nochmal 100 Punkte tiefer, ja, wenn du am Verkaufen.
Du, ja, also.
Also wenn nachher du
sagst, dann bist du
Bescheid, es lag am Markt, der hat seine Positionen einfach aufgelöst.
Ja,
deswegen, aber.
Genau.
Deswegen.
Was sonst?
So, ja, aber die Problematik mit China und so rückt jetzt scheinbar doch wieder in den Hintergrund. Ne? Evergrande haben jetzt sehr große Analystenhäuser jetzt gesagt, dass das keine großen Auswirkungen auf Europa und auf die USA hat. Trotzdem kann es ja das Problem sein, das hatte ich glaube ich schon mal angesprochen, dass wenn jetzt China riesige Probleme kriegt und sie beim Wirtschaftswachstum jetzt deutlich nachlassen, dass eben auch viele europäische Firmen oder auch Tesla und so weiter, die ja sehr viele Autos verkaufen oder Volkswagen, dass die eben massive Absatzprobleme haben werden. Also ganz so leicht kann man das jetzt nicht sehen, aber zumindest wird der Markt ja jetzt scheinbar nicht mehr crashen, weil es einen ungeordneten, eine ungeordnete Insolvenz gibt. Da hat der China auch schon gesagt, dass sie dann erst ganz am Ende eingreifen werden. Also ich glaube, das Thema Evergrande ist jetzt zum Großteil erstmal abgefrühstückt. Aber gut, muss man mal gucken. Ich bleibe trotzdem jetzt auch wegen der Wahl am Wochenende und weil wir jetzt ja auch die Gegenbewegung hatten und viele Aktien sich jetzt wieder so ein bisschen festgelaufen haben, dann auch eher wieder defensiv. Es gab einige richtig gute Chancen in meinem Privatdepot, habe ich die sogar ganz gut genutzt teilweise. Im Trade Republic Depot habe ich die absolut nicht gut genutzt. Ne? Viele gute Ideen gehabt, sowas wie Verbio, die Trades perfekt erwischt, aber dann viel zu früh wieder raus. Und dann, ich weiß nicht, das kennt man ja wahrscheinlich auch, jeder, der oft handelt, hast du dann die Wahl, kaufe ich Plug Power, kaufe ich Neel oder kaufe ich Fuel Cells. Ne? Alles auf demselben Sektor, so Wasserstoff hat wieder angezogen. Da kaufst du mal Plug Power und was passiert, das ist die einzige Aktie, die nicht wirklich steigt und Fuel Cells und Neel ziehen weiter an und so. Und also das sind halt solche Sachen, die nerven einen. Und deswegen, ich will nochmal ganz gut auf dieses Thema Psychologie eingehen und sich, also wenn man sich dann selbst zu sehr unter Druck setzt, was ich auch mache, dann bei diesen öffentlichen Depots, das ist extrem viel schwieriger, ne? Wenn man dann versucht, da irgendwie was hinzukriegen und dann läuft's nicht und dann wird man sehr schnell dann zu nervös, anstatt mal einfach ruhig zu bleiben und die Position kurz drin zu lassen. Es gab so viele Beispiele jetzt diese Woche, wo ich dann im Privatdepot nicht so schnell reagiert habe und das war immer die richtige Entscheidung. Aber im Trade Republic Depot wollte man irgendwie dann keine Verluste anhäufen oder wollte dann kleine Gewinne mitnehmen und das war dann unterm Strich immer die falsche Entscheidung. Also es ist so essentiell und so wichtig, dass man sich beim Trading nicht mental so sehr unter Druck setzt und dann sich dann über jede kleine Bewegung so extrem aufregt. Ich kenne das ja von mir selber, dass ich dann denke, wer verkauft dir, das kann doch nicht sein, wieso fällt diese Aktie und dann wird man halt immer wütender, ja, und gefühlt macht es diese Sache immer schlimmer. Mr. Market merkt, wenn man sich aufregt und macht es dann immer noch härter. Wenn man ganz entspannt ist dagegen, dann machen einem diese Bewegungen nichts aus und dann nimmt man auch solche Bewegungen gar nicht mehr so extrem wahr, sondern Ist einfach ganz entspannt, ja. Und wir wollen sogar in Zukunft auch nochmal so eine Art Seminar auch machen, wie man sich entspannen kann halt einfach an der Börse, ne? Anstatt sich hier aufzuregen oder rumzuschreien in seinem Büro oder einen Mülleimer umzudrehen und solche Sachen oder auf die Maus zu kloppen, ja, gibt es andere Möglichkeiten, um mental stark zu bleiben, in diese Atemübungen und sowas. Da gibt es echt gute Sachen, um mental fit zu bleiben, um sich da eben nicht zu sehr reinzusteigern. Und das, was wir jetzt diese Woche gesehen haben, ist ja im Endeffekt nichts Großes gewesen. Es wird ja noch ganz andere Situationen mal in Zukunft irgendwann geben, wo es dann sehr, sehr wichtig ist, nicht durchzudrehen, sondern cool zu bleiben. Ne? Und deswegen, da wollen wir auch in Zukunft ein bisschen was anbieten. Genau. Ich weiß, wir können ja kurz jetzt nochmal auch drauf eingehen, was du noch für Positionen vielleicht im Depot hast. Und danach können wir auch nochmal drauf eingehen, was es so für Chancen vielleicht gibt, je nach Wahlausgang. Ich habe mir mal so ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Natürlich einige alte Bekannte, aber man sollte sich für so ein Szenario natürlich direkt vorab Watchlists machen und dann, um dann gegebenenfalls so direkt um 7:30 Uhr oder um 8 Uhr am Montag reagieren zu können.
Genau, also man kann auch zum Beispiel jetzt in Bezug auf den DAX hatten wir ein ähnliches Szenario Mitte Juli. Da war ja auch dieser Shakeout im Endeffekt nach unten, wo es ja mehrere Tage unter höherer Dynamik, ja, wo halt entsprechend korrektiver Markt geherrscht hat und dann kam eben dieser Shakeout und dann ging es mit Dynamik auch wiederum 4 Tage am Stück in die Gegenrichtung und dann hat es eben wirklich ein paar Tage gedauert. Das ist eigentlich ganz normale Price Action. Ja, im besten Fall bewegen sich die Märkte dann seitwärts. Das heißt, ein Großteil der Gewinne kann verteidigt werden. Es kommt halt wieder so eine neue Richtungsentscheidung zustande und ich denke, ein ähnliches Szenario werden wir jetzt auch bekommen. Deutscher Markt ist nochmal ein bisschen eine Sondersituation, eben aufgrund der Wahl. Da wäre es jetzt nicht unüblich, wenn heute noch ein bisschen mehr Luft abgelassen wird, weil eben Institutionelle hier wirklich ein bisschen in die Deckung gehen. Aber ansonsten nach so einer heftigen Gegenbewegung, wenn man am DAX vom Tief 15.000 sind dann am Hoch fast 800 Punkte durchgezogen. Es war ja wieder eine heftige Volatilität und das muss man sich halt auch bewusst machen. Ja, wir haben gerade diesen korrektiven Markt und der ist sicherlich nicht einfach zu handeln. Vor allem nicht, wenn eben auch diese richtige Panik ausbleibt, wo man dann wirklich mal wieder beherzt zugreifen könnte. Das letzte Mal war ja im ersten Quartal irgendwann und seitdem, ja, immer wieder ging es dann relativ schnell wieder in die Gegenrichtung und deswegen jetzt gerade immer zweiter Tag ist oft schon eine Bewährungsprobe im Bärenmarkt. Da werden gerne dann auch direkt wieder die Primärtrends aufgenommen. Wenn die eben abwärts gerichtet sind, kommt recht schnell wieder Verkaufsdruck rein. Jetzt haben wir heute den, ja, vierten Tag von seit dieser Korrektur, der vierte Tag der Gegenbewegung. Und jetzt muss man einfach wieder ein bisschen vorsichtiger werden. Und wenn man auch im Vorfeld auch sich einfach ein bisschen an die Price Action gehalten hat, ja, und wirklich das getradet hat, was man gesehen hat, dann wurde man eigentlich auch gar nicht so krass auf dem falschen Fuß erwischt, weil ja eben auch das Marktumfeld im Vorfeld deutliche Warnzeichen ausgesprochen hat. Und das ist halt immer so der Unterschied, ob man so ein bisschen halt wirklich auf die Price Action sich fokussiert oder ob man sich eben leiten lässt von Emotionen, von irgendwelchen Dingen. Und ja, das Ziel ist einfach sehr rational zu werden in der ganzen Geschichte und dass man diese ganzen Emotionen gar nicht erst hochkommen lässt, weil dann wird es immer gefährlich, wenn die Emotionen halt ins Spiel kommen. Und jetzt ist halt auch wieder so eine Phase. Im Endeffekt, wir können nicht sagen, wohin die Reise geht. Wir können immer nur mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren und arbeiten. Und jetzt macht es eben Sinn, auch wieder ein bisschen mehr in die Defensive zu gehen, weil ja,
Genau.
der Bounce war jetzt doch
Also,
auch schon
ich
wieder
habe auch
sehr,
nicht
sehr
mehr allzu
ordentlich, gell?
viel jetzt im Depot. Ich schaue gerade noch mal rein. Encarvis habe ich noch drin und TeamViewer hatte ich ja heute Morgen gekauft. Die läuft eigentlich ganz gut, aber das heißt nicht viel bei TeamViewer, denn die Aktie fällt ja auch gerne mal wieder mittags in sich zusammen. Und das ist jetzt wieder so ein Beispiel. Die habe ich jetzt im Trade Republic Depot. Hätte ich jetzt schnell die paar Prozent Gewinne mitgenommen, ja, dann hätte ich mich geärgert, wenn sie weiterzieht. Lasse ich sie jetzt laufen, ärgere ich mich vielleicht nachher, dass ich dann nachher im Minus bin. Das ist nämlich auch bei der Aktie möglich, weil wenn die US-Börsen jetzt auch nochmal stärker korrigieren, hat man Pech gehabt. Aber es gibt einfach Phasen, wo man dann irgendwie immer die falsche Entscheidung einfach trifft zwischen Gewinnmitnahme und laufen lassen. Und in dem einen Depot habe ich auf jeden Fall aktuell mal wieder so eine Phase. Deswegen muss jeder für sich selbst immer entscheiden. Aber grundsätzlich, ne, nach dem vierten Tag, was du gesagt hast, eher auch immer mal Gewinne mitnehmen. Also die zwei Aktien habe ich. Plug Power habe ich ja noch ein paar im Depot. Energiekonto
Ja,
war gestern ganz
definitiv.
interessant, da sind ein paar richtig große Orders durchgelaufen und die Aktie hält sich auch heute sehr, sehr gut. Ich glaube, die hattest du auch mal vorgestellt, ne? Und das.
Ja, das hat mich sogar geärgert. Ich habe es ja extra noch in Discord gepostet,
Genau.
aber vor allem in das Szenario nach dem Wochenende, wenn eben die Grünen deutlich besser abschneiden sollten, weil Energiekontor war halt auch markant. Die haben wir auch auf dieser Goldesel Top 10 Liste. Das ist ja eigentlich eine Liste, wo wir Aktien verfolgen, die eben auch mittelfristiges Potenzial haben. Die haben sich extrem gut gehalten jetzt in dieser Korrekturphase. Man konnte ja auch schon sehen, dass einige Aktien aus dem Bereich regenerativer Energien schon angesprungen sind, auch eben 2G Energy, die ja vor allem von dieser Bild.de Titelstory gehypt wurden. Da muss man immer sehr stark aufpassen. Und genau, gestern ist sie jetzt angesprungen. Abo Wind, Branchenkollege, sieht auch im Big Picture mega gut aus. Und das sind ja immer schon die ersten Zeichen, wenn sich Aktien gut halten, aus einer Korrektur, Gesamtmarktkorrektur heraus möglichst unbeschadet hervorgehen. Die Story stimmt ja auch weiter, Aufwertung dieser ganzen Pipeline im Windsektor. Und da muss ja auch noch viel passieren, damit man auch die Klimaziele entsprechend schafft einzuhalten. Und ja, also ich denke auch, dass der ganze Sektor in den nächsten Wochen wieder verstärkt in den Fokus
Ja.
rücken könnte. Und ja, mega spannend, Energiekonto. Richtig schöne breite Basis. Kursziele reichen ja auch
Seit
über
einem Jahr
90
läuft die
Euro.
Seite
Hat jetzt lange
tatsächlich.
eine
Und
gesunde
davor ist sie
Korrektur
von, und das ist auch
durchlaufen
mal ganz spannend,
und
sowas sich anzuschauen, sie ist
ja.
davor von 20 Euro hoch auf diese 60 Euro oder sogar über 60 Euro geschossen. Und jetzt pendelt sie seit knapp einem Jahr zwischen 50 Euro und 60 Euro. Und jetzt schiebt sie sich eben wieder ans obere Ende der Begrenzung ran, also über 60 Euro. Und ich glaube, wenn man sich das Orderbuch anschaut, da lagen auch auf der 60-Euro-Marke lagen auch nochmal irgendwie 6.000, 7.000 Stücke, was für so einen Wert jetzt nicht gerade wenig ist, aber sollte jetzt auch kein ganz krasser Grund sein, dass die Aktie nicht steigen kann. Aber das wäre wirklich so ein Kandidat. Ein Jahr seitwärts gelaufen. Die sind ja ein Betreiber und Projektierer von Windparks, ne? Zahlen, glaube ich, auch eine gute Dividende. Also, wenn jetzt die Grünen eine größere Rolle
Genau.
spielen sollten mit Regierungsbeteiligung und dann die Ausbauziele nochmal angehoben werden, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Aktie unter anderem sehr stark gespielt wird. Es geht ja nicht mehr darum, dass die jetzt direkt viel mehr Umsatz machen oder so, weil sowas dauert ja eh immer deutlich länger. Aber allein die Fantasie, die dann halt reinkommt und dann liest du sowas in der Presse überall, dass da jetzt mehr gemacht werden soll. Das hat ja auch bei Wasserstoff damals schon diese ganzen Hypes ausgelöst. Ich meine, Ballard Power und Fuel Cell, die haben sich, glaube ich, verzehnfacht, ohne dass die mehr Umsatz gemacht haben, sogar den Verlust ausgeweitet. Also da sieht man mal, was einfach möglich ist. Ich glaube, Energiekonto war auch gar nicht so hoch bewertet. Ich schaue gerade nochmal rein. Die waren eigentlich echt ganz moderat bewertet. Ich mache mal gerade nochmal auf und guck mal hier, was ist da so für die. Also die sind 835 Millionen Euro schwer und verdienen dieses Jahr um die 2 Euro pro Aktie, also KGV von knapp 30. Aber nächstes Jahr sollen es schon über 3 Euro werden. Also die wachsen ziemlich stark und zahlen auch eine Dividende 80 Cent pro Aktie. Finde ich eigentlich so von der Story ganz interessant, wenn man sieht, was in den USA teilweise irgendwelche Aktien aus dem Sektor wert sind, ist das natürlich im Vergleich ein ziemliches Schnäppchen. Ne? Deswegen finde ich echt mega interessant. Und bei so einer Aktie kann man dann auch mal versuchen, einen richtigen Swing Trade zu starten. Ich meine, nach einem Jahr Ausbruch aus so einer Seitwärtsrange, da könnte es auf jeden Fall mal eine Bewegung Richtung 80 Euro oder so geben. Deswegen auf jeden Fall mal Strong Watchlist, würde ich mal sagen. Ja? Also ich habe ein paar Stücke im Depot und wenn die 60 Euro nachhaltig geknackt werden sollte, nächste Woche mit irgendwelchem Rückenwind von der Politik auch und wenn die Rahmenbedingungen sich ändern, dann würde ich hier sogar mal zukaufen oder sogar echt mal richtig was riskieren, also so einen größeren Trade einfach mit so einer Aktie. Ne? Da gibt es ja noch mehrere Kandidaten einfach aus dem Sektor.
Ich meine, der Hintergrund ist ja weiterhin, also diese Story einfach ist, diese Aufwertung einfach auch der Projektpipeline, weil der Hintergrund ist, auch die größeren Ölgesellschaften wie eine Shell oder eine BP, die werden ja jetzt immer stärker, auch eigentlich von ihren Aktionären gezwungen, in diesen Bereich der regenerativen Energien einzutauchen und dort eben Kapazitäten aufzubauen. Aber das geht eben oft nicht so schnell. Ja, das hat oft lange Genehmigungsprozesse. Bringt es mit sich und da ist es eben oft dann besser, man tut sich auf jemanden stützen, wie eine Energiekontor, die das Ganze eben deutlich schneller durchbringt ziehen können oder kaufen von denen eben Kapazitäten ab. Und dadurch ist eben die Pipeline immer mehr aufgewertet worden, wenn man sieht, man kommt nicht mehr dran vorbei. Und das hat eben zu dieser Neubewertung geführt, die eher auch bis jetzt noch nicht zu Ende ist. Und man trifft da halt auch wieder so ein bisschen den Nerv der Zeit mit dieser ganzen Klimadebatte. Und genau, wenn dann eben so eine Aktie eine starke Rallye hatte, wirklich mehrere Monate konsolidiert hat und dann zu so einem Big Picture Breakout ansetzt und an der Story hat sie eben weiter nichts geändert, dann hat es schon auch Sprengkraft und da müssen wir dann ganz genau hinschauen. Also da gibt es ja ein paar. ABOWIND, wie gesagt, auch in einer sehr aussichtsreichen Konstellation, hat die Korrektur auch größtenteils unbeschadet überstanden am Gesamtmarkt. Encarvis, jetzt auch das erste Mal wieder dabei, wirklich diese volatile Seitwärtsphase von unten nach oben zu durchbrechen. Also gerade die grünen Aktien werden nächste Woche sehr, sehr spannend. Natürlich auch je nachdem, wie dann die Bundestagswahl ausgeht. Zu TeamViewer ergänzend, da gab es ja heute eine Aufstufung. Bankhaus Metzler hat das Coverage aufgenommen mit einem Kursziel von 35 Euro. Und das war ja eigentlich der Grund dann auch für den Kauf. Also da sieht man auch wieder die Bedeutsamkeit von Nachrichten. Hätte ich dieses Buy-Rating heute nicht gelesen, hätte ich die Aktie sehr, sehr wahrscheinlich nicht gekauft. Aber hier setze ich auch im Endeffekt auf einen reinen Daytrade, weil ich eben vor dem Wochenende jetzt auch keine größeren Risiken mehr eingehen möchte. Der Kauf war bei knapp 28 und fest steht auch, wenn die Aktie dieses Kursniveau wieder unterschreiten sollte, dann fliegt sie direkt. Ja, das ist einfach nur ein kurz angesetzter Trade. Ja, ist vielleicht ein bisschen ärgerlich. Man hätte sie schon knapp ein paar 20 Cent höher verkaufen können. Ich spekuliere drauf so, dass sie in Richtung 29 sich noch bewegen im Tagesverlauf. Aber wie gesagt, spätestens dann heute Mittag fliegt sie dann noch wiederum aus dem Depot raus, einfach um ein bisschen Risiko rauszunehmen. Exasol habe ich noch gekauft heute Morgen, hatte ich in Discord ja gepostet, da gab es gestern extrem hohes Volumen und da konnte man eigentlich auch mit einem recht guten Chance-Risiko-Verhältnis ansetzen, war dann aber eher technisch bedingt aufgrund des hohen Volumens gestern noch ein kleinerer Insider-Kauf und ja, im Bereich von 13 könnten wir jetzt ja auch vielleicht mal eine Stabilisierung erwarten, aber auch hier, wenn sie meint, ja jetzt heute wieder alles abgeben zu müssen, das Ding fliegt auch so oder so heute noch. Ja, das sind dann halt so Daytrades, wo man es jetzt eben versucht. Wie gesagt, auch an Tag 4 von so einer Erholung, da muss man eben mit Rücksetzern rechnen und da kann ich dann nicht noch stumpf diesen Erholungsbewegungen hinterherlaufen. Da gilt es wirklich drum, Chancen wahrzunehmen, wo eben noch ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis vorliegt. Und oft sind es dann eben solche Nachzyklerchancen, die dann an Tag 3 oder Tag 4 noch gespielt werden. Und das versucht man dann halt im ersten Moment, abgesehen eben von den Nachrichtenimpulsen, wo man dann auch versucht, darauf zu reagieren. Ich meine, die erste Reaktion bis jetzt von TeamViewer kann sich ja sehen lassen. Aktie ist mit über 3% im Plus, war an der Spitze mit 4% im Plus. Also das Buy-Rating zeigt ja offensichtlich Wirkung. Genau, jetzt geht es halt noch darum, wie weit lässt man das
laufen. Abverkauft wird. Genau, und aus dem Sektor der grünen Aktien, also am interessantesten wäre es, vor allen Dingen auf solche Aktien dann zu setzen, am Montag, wenn der grüne Sektor gespielt wird, Aktien, die auch hier viel Geschäft machen in Deutschland und die natürlich auch ordentlich gehandelt werden und wenn möglich auch noch bei Privatanlegern beliebt sind, irgendwelchen, also bei Trade Republic und so gehandelt werden können und natürlich auch noch gerne bei irgendwelchen Medien mit empfohlen werden. Und da fallen mir unter anderem noch Nordex ein, die ja auch jetzt die letzten Tage so ein bisschen Stärke zeigt, auch Windsektor. Ne, operativ haben die seit Jahren immer große Probleme und haben schlechte Margen gegenüber Vestas Wind und so weiter. Also finde ich auch eher dann nur für so ein Zock-Trade interessant. Ne? Aber so, das ist so trotzdem so eine Aktie, die dann extrem gehypt wird, immer mal kurzfristig. Ne? Wenn man sich mal die Schwankungen dort anschaut, die sind wirklich brutal teilweise innerhalb von Monaten und Jahren. Und operativ, ja, gute Frage, kann gut sein, dass die auch nochmal schlechte Zahlen melden. Ich meine ja, Vestas und Siemens Gamesa hatten ja beide nicht so gute Zahlen gemeldet oder vor hohen Rohstoffpreisen oder Verzögerungen gewarnt. Ne? Genau, ja, also könnte
Lieferengpässe, Vestas hat sich dann aber auch wieder
ganz gut muss aber beobachten, einfach hier würde ich einfach dann mit dem Trend gehen, wenn man merkt, hier kommt Kaufvolumen rein, dann einfach mal versuchen aufzuspringen, weil die ist jetzt nicht extrem gut gelaufen, dass man jetzt sagen könnte, hier sitzen schon viele auf riesigen Gewinnen, das ist nicht so. Aber kann natürlich auch sein, dass sowas dann direkt wieder abverkauft wird. Aber muss man flexibel bleiben einfach bei der Aktie. Also das ist wirklich so eine Aktie, die würde ich niemals extrem gegen mich laufen lassen. Ne? Wenn man da irgendwie einen Trade eingeht und die Aktie fällt, dann würde ich auch relativ schnell die Reißleine ziehen, weil eben doch die Gefahr da ist, dass dann eine Gewinnwarnung kommt und so weiter. Deswegen sollte man dort vorsichtig sein. Genauso wie beim zweiten Kandidaten, nämlich SMA Solar, die hatten auch die Prognose gesenkt. Hat mich auch so ein bisschen gewundert, denn ich meine, oder in amerikanischen Wechselrichterhersteller, sowas wie Enphase oder Solar Edge, da lief es eigentlich besser, aber SMA Solar hat leider auch wieder hier deutliche Probleme gehabt. Trotzdem auch ein Player, der natürlich von so einer Regierungsbildung dann profitieren könnte. Und weil es einfach der einzige, letztverbliebene Solarplayer ist in Deutschland, vieles mehr kann man einfach nicht kaufen. Und wenn dann solche Stories gespielt werden wie Solarpflichtdach auf jedem Neubau und so, ne, das gab es ja, glaube ich, schon mal für Berlin, so diese Meldungen, dann ist es natürlich trotzdem eine interessante Aktie. Da könnten sie natürlich auch mittelfristig wieder deutlich mehr Umsätze machen einfach.
Ja, also ich habe mir auch mal eine Watchlist angelegt mit diversen grünen Aktien. Man muss sagen, Energiekonto macht aktuell wirklich den besten Eindruck. Also der Break, der hält ja auch weiterhin. Was auch noch ganz gut aussieht, ist eine Crop Energies. Und wenn man, also das ist das Thema Biokraftstoffe. Und wenn man mal schaut, auch von Bewertung her, eine Verbio, wo die aktuell steht, auch bewertungstechnisch gegenüber einer Crop Energies, hat die auf jeden Fall Aufwertungspotenzial. Die konsolidiert jetzt auch in den letzten Tagen so ein bisschen um die 200-Tage-Linie. Das heißt, wenn hier der Break kommen sollte, aber das wäre dann auch erst ein Kandidat eben in der nächsten Woche, vor dem Wochenende will ich kein Risiko mehr eingehen, dann ist es auch wieder ein interessanter Titel, der ja für den ein oder anderen Euro gut werden könnte. Also finde ich auch mega spannend. BayWa, die hatten wir auch mal auf der Goldesel Top 10 Liste. Die hatten letztens sogar auch die Prognose deutlich angehoben. Leider hat der Markt hier nicht wirklich eine Story draus gemacht. Im Endeffekt bleibt sie noch in dem Konsolidierungsmodus, ist ja eigentlich bekannt als reiner Agrarhändler. Aber die haben auch schon Tochtergesellschaften, wo sie jetzt eben ja Kapazitäten im Wind- und Solarbereich aufbauen. Und desto mehr man ja auch liest im Bereich regenerative Energien, der ganze Ausbau, also ohne mehr Wind und Sonne wird es auch nicht gehen. Und ja, das könnten so Trigger sein, dass eben, ja, dass auch Fonds beginnen, wenn dieses Risiko weg ist, dass sie dann beginnen, sich so ein bisschen neu auszurichten, neu zu strukturieren. Und diese ESG-Kriterien, die sind ja auch immer stärker im Fokus, dass Vorgesellschaften eben nur noch in Unternehmen investieren, die eben diese ESG-Kriterien erfüllen. Und das sind ja zum Beispiel diese Windparkprojektierer, PNE, Encavis, ja, Energiekonto. Genau.
Also Energiekonto, das hält sich echt am besten. Und wie gesagt, jetzt Encavis, woran man mal abwarten muss, ob die 16-Euro-Marke wirklich hält. Da gab es aber auch die Story ja jetzt, dass die Wandelanleihe Pflicht gewandelt werden muss. Und laut CFO sollte dann auch die Shortseller-Quote wieder sinken. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Das soll am 4. Oktober, glaube ich, alles über die Bühne gehen. Dadurch gibt es dann mehr handelbare Aktien. Aber man spart sehr viel Geld bezüglich Zinszahlungen und das ist wohl am Ende EPS, also neutral für das Ergebnis pro Aktie. Auf der einen Seite mehr Aktien, das heißt, der Gewinn verteilt sich auf mehr Aktien. Auf der anderen Seite spart man eben aber auch ein durch die Zinszahlungen, weil diese Wandelanleihen wurden relativ hoch verzinst und dementsprechend gleicht sich das Ganze aus und dann ist endlich mal diese Story weg, dass da irgendwelche Shortseller groß aktiv sind. Also finde die Aktie ganz interessant und auch Encavis, die haben eine riesige Pipeline an Projekten und wollen massiv wachsen, haben ja dieses Jahr, ich glaube Ende letzten Jahres ein und dieses Jahr noch einen zweiten großen Solarpark in Spanien ans Netz gebracht, also sieht eigentlich auch weiter ganz gut aus, aber gut, mal gucken, was die Aktie jetzt macht, heute tut sich da nicht allzu viel, heute ist jetzt gerade kurzfristig eher so ein bisschen der Autosektor aktiv, aber das ändert sich ja mittlerweile auch wieder mehrmals am Tag, deswegen bin ich da auch erstmal nur am Schauen und RWE ist natürlich auch noch so ein Kandidat, die eigentlich ganz, ganz, ganz viel machen im Bereich erneuerbare Energien und sie profitieren ja sogar jetzt noch mit ihren Kohlekraftwerken, weil es so einen Energieengpass gibt jetzt auch im Winter. Sie haben sehr viele von diesen CO2-Zertifikaten gekauft, die im Preis steigen. Also hier ist eigentlich auch eine ganz interessante Story, aber RWE ist natürlich so ein Schwergewicht, da sollte man jetzt nicht erwarten, dass die Aktie sich hier verdoppelt oder so, ne? Aber es gibt auch relativ viele hohe Kursziele, auf jeden Fall auch relativ interessant einfach in dem Sektor.
Ja, und zumindest sollte man warten, bis sich das Chartbild halt mal ein bisschen beginnt aufzuhellen. Entweder es gibt nochmal einen Dip nach unten, so Richtung 30, das wäre antizyklisch interessant, oder nach oben hin, ja, wenn es mal so wieder über 3, 34 Euro geht. Also ich denke, spätestens über 34 Euro, das wäre dann das
Ah ja,
erste
genau.
deutliche Kaufsignal. E.ON, auch nicht uninteressant, haben ja jetzt mit VW so eine neue Ladesäule entwickelt, wo man mit 150 Kilowatt zwei Autos parallel laden kann und dann in einer Viertelstunde eine Reichweite von 200 Kilometer bekommt. Also auch nicht ohne. Und darauf, also da geht es ja hin, dass eben auch dieses Schnellladen deutlich besser noch funktioniert, deutlich effizienter. Und desto mehr macht ja dann auch diese ganze Elektromobilität Sinn, gell? Wenn man eben auch wirklich dann schnell laden kann, hat sich ja jetzt eigentlich im Kontext auch ganz gut geschlagen. Jetzt zwängt sich aktuell kein wirklicher Kauf auf, aber auch wenn hier mal jetzt diese aktuelle Konsolidierung, die ja seit Ende
Ja,
August
genau.
anhält, wenn
Also
da es einen
E.ON ist
neuen
auch
Break nach
natürlich
oben
ein
gäbe,
ziemliches
auch nicht
Schwergewicht
uninteressant.
einfach, braucht man auch ziemlich viel Geduld. Und Ladesäulen hatten wir auch immer noch das Thema, da finde ich ja Alfen mittlerweile deutlich am stärksten. Ne? Die Aktie hält sich echt richtig gut. Die machen ja auch Stromnetze und solche Speicherlösungen. Also
Ja.
wirklich, die decken genau das ab, was aktuell gefragt ist oder auch an der Börse vor allen Dingen gefragt ist. Ja, und die Aktie läuft auch sehr gut und da will ich auch noch lange investiert bleiben, ne? Sind eigentlich, also immer im Vergleich zum US-Markt auch noch moderate Werte, wenn man da immer mal anschaut, wie dort die Aktien bewertet werden aus irgendwelchen Wachstumssektoren, ne? Es gibt ja noch jetzt so 2G Energy, hast du ja vorhin kurz angesprochen, oder Friedrich Vorwerk gibt es noch, die machen jetzt noch mehr im Wasserstoffbereich. Ich habe sogar gelesen, dass Rheinmetall auch relativ viel im Wasserstoffbereich macht jetzt mittlerweile. Haben auch schon Aufträge über mehrere Millionen bekommen, aber auch Rheinmetall ist natürlich ein sehr großes Unternehmen, in denen ihr Hauptgeschäft ist weiter Autozulieferer und die haben ja auch eine Rüstungssparte. Aber da kann man auf jeden Fall mal auch diese Aktien mit auf die Watchlist nehmen, denn man muss immer flexibel bleiben, was so am Markt aktuell dann gespielt wird oder beziehungsweise was der Markt vielleicht nächste Woche einfach spielt. Ne? Und also das größte Risiko wäre, glaube ich, wenn es rot-rot-grün wird, weil dann überwiegen ja doch deutlich die Risiken. Und die Linke hat sogar heute jetzt gesagt, habe ich heute Morgen bei NTV gelesen, dass sie wohl bereit
Ja.
wären für eine Regierung. Bin echt mal gespannt, ob sich die SPD darauf einlassen würde. Das wäre auf jeden Fall für die Börse nicht allzu gut, ne? Wobei man darf nie vergessen, es wird immer alles heißer gekocht wie gegessen. Ne? Man kann viel sagen und schreiben und rausposaunen. Was dann am Ende passiert, ist immer ganz was anderes. Ich erinnere nur mal kurz so an den Herrn Kretschmer in Baden-Württemberg, wo man auch erst gesagt hat, ja, die ganze Autoindustrie geht unter, ist natürlich nicht so. Ne? Und auch die Grünen können nicht hexen und sagen, nur wenn sie sagen, die Mieten müssen runter, werden die Mieten nicht fallen. Ne? Auch in den Bundesländern, wo sie aktiv sind, sind die Mieten nicht gefallen. Ne? Also von daher ist das alles nicht ganz so einfach, wie sie sich das die Partei natürlich vorstellen.
Ja,
Ja,
wobei eins
genau,
steht fest, Michi, wenn Rot-Rot-Grün
dann müssen wir
gewinnt,
uns
machen
das
wir
vielleicht
Trading
echt
Office
überlegen.
in Zypern oder
Dann
Malta.
muss man überlegen, ja gut,
Also
wenn dann
definitiv.
sowas kommt wie
Da müssen wir
extreme
reagieren.
Besteuerung und so, ne, dann muss man mal gucken, was es für weitere Möglichkeiten gibt. Irgendwas sowas wie mit Wikifolios oder dass irgendwelche Finanzmarktkonstrukte nicht darunter fallen oder dass man innerhalb einer GmbH handeln kann. Ne? Da wird es vielleicht auch, ich sag mal, Schlupflöcher geben, um das zu umgehen, weil ansonsten, also wenn man zum Beispiel sagt, es gibt 0,5% Finanztransaktionssteuer oder selbst 0,2%, würde eigentlich bedeuten, dass das nicht mehr funktioniert, so wie es jetzt ist. Ne? Das, ja.
Ja, es ist halt eine Umsatzsteuer. Ich meine,
Ja,
im
genau.
Endeffekt,
Also
egal
man.
ob du Gewinn oder Verlust machst, du zahlst die halt noch oben drauf. Das muss man sich bewusst machen. Und wenn man dann, wie geplant, Derivate um den Faktor 10 begünstigt gegenüber physischen Aktien, wovon ja das Unternehmen auch wirklich profitiert, gerade wenn sie neues Kapital oder so brauchen, da musst du ja auch langsam auch mal ins Hirn langen. Das ist ja ein Derivate-Subventionsprogramm und nichts anderes. Und eigentlich gehört es ja genau andersrum gemacht. Die physische Aktie gehört in den Vordergrund gestellt und die Derivate, die ja mitunter für eine Lehman-Krise verantwortlich waren, eigentlich gehören ja die abgestraft. Aber es passiert genau das Gegenteil und ja, das ist halt auch Politik. Desto mehr man sich dafür interessiert und damit
Es ist
reingießt,
echt,
desto verärgerter
naja, es
wird
ist ein
man.
endloses
Das ist ein
Thema. Man kann sich
Dauerspiel.
sehr lange drüber aufregen. Naja. Genau. Ja,
Ja.
wir haben jetzt diesmal
Man
gar nicht
jagt
nach
halt immer eine
Fragen
Sau durchs Dorf,
jetzt
gell?
groß Ausschau gehalten. Wir können vielleicht noch mal auf eine Sache eingehen, die wurde jetzt gefragt, und zwar, ob wir mit Fibos arbeiten, also solche Fibonacci-Retracements, beziehungsweise was für dich, Marc, der der oder die wichtigsten Indikatoren sind?
Also ich sag mal, die Fibonaccis, die kommen für mich eigentlich nur dann zum Einsatz, wenn ich mal gezielt nach einer Haltemarke Ausschau halte, wenn ein Markt oder eine Aktie im freien Fall ist. Also gerade wenn halt so eine scharfe Korrektur läuft, dann versucht man ja immer, die nächsten Haltemarken irgendwie auswendig zu machen, könnte auch in Richtung selbsterfüllende Prophezeiung gehen. Da kommt halt wieder so ein bisschen Überzeugung bei den Marktteilnehmern auf, dass sie bereit sind zu kaufen. Und das ist zum einen die 200-Tage-Linie. Ja, also wenn eine Aktie in so eine beschleunigte Korrekturphase übergeht, dann ist zum Beispiel der GD200 eine gute Auffangzone, oder in den USA bei den Wachstumsaktien hat auch die 50-Tage-Linie eine hohe Aufmerksamkeit. Die Bollinger Bänder sind für mich eigentlich noch mit so der beste Gradmesser. Das ist ja im Endeffekt der GD20 mit der zweifachen Standardabweichung nach oben und nach unten. Und ich sag mal, der Ursprung oder der Grundgedanke ist, dass die Märkte sich ja immer so ein bisschen ihrem Mittelwert annähern. Also Stichwort Mean Reversion Ansatz. Und das sieht man ja auch immer wieder, dass halt Übertreibungen starke nach oben sowie nach unten irgendwie wieder ausgeglichen werden. Also diese Gummiband-Theorie. Und man versucht ja eigentlich nichts anderes mit den Bollinger Bändern visuell darzustellen. Also das ist kein heiliger Gral. Es ist einfach nur eine gute Orientierung in Extremsituationen, um eine Überkauftheit oder eine Überverkauftheit besser ausfindig machen zu können. Das heißt, die habe ich in den meisten Charts mit drin, die Bollinger Bänder, die Fibonaccis wenig. Eigentlich nur, wenn ich wirklich meine gezielte Haltemarke brauche oder man projiziert für ein mögliches Kursziel mal die Fibonaccis nach oben, aber immer nur eine Orientierung. Also man sieht ja, starke Trends können auch viel länger anhalten, als man sich vorstellen kann. Und ansonsten halt meistens ein GD10, 50 oder 38-Tage-Linie ist ja immer umstritten, beziehungsweise entweder 38 oder 50 und die 200-Tage-Linie eben vor allem. Der 10er ist eben sehr agil, sehr dynamisch. Das kann man dann zum Beispiel auch so ein bisschen als Trailing Stop verwenden, wenn man Swing Trades verfolgt. Genau. Das war's dann auch schon. Auch dann mit das wichtigste Kriterium ist halt das Volumen. Also
Preis, hohes, Volumen, Bollinger Bänder, Volumina sind wirklich ein extrem wichtiges Zeichen, auf die ich jetzt auch in Zukunft nochmal mehr achten werde. Ich habe ja jetzt auch vor kurzem das Buch von O'Neill gelesen, ja, wie man mit Aktien Geld verdient. Und da ist das Volumen auch so einer der wichtigsten Indikatoren. Also wenn eine Aktie unter hohem Volumen ausbricht, man sich das beobachtet man auch oft am US-Markt. Ne? Zum Beispiel jetzt auch Uber die letzten Tage. Ne? Die ist ja unter riesigem Volumen 12% gestiegen. Da denkt man, ui, okay, jetzt will ich nicht mehr einsteigen. Jetzt ist das ja völlig übertrieben. Ja. Aber vor allen Dingen am US-Markt ist es eben so, dass das oft erst der Startschuss ist, weil da hat man einfach gesehen, dass sehr, sehr viele Investoren massiv in die Aktie einsteigen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Tag einsteigen und am nächsten Tag wieder verkaufen oder dass das dann wieder in sich zusammenklappt, ist eben sehr, sehr niedrig. Das Ganze sollte aber begleitet sein von irgendeinem Event, sage ich mal, sei es eine besondere Aufstufung, sei es Quartalszahlen, sei es eine Produktvorstellung, sowas in die Richtung oder eine weitreichende Kooperation, ne? Sowas müsste es geben. Bei Uber waren es ja die Aussicht auf erste Gewinne. Ne? Das kann, genau. Ja, und das hat mich
nach 10 Jahren der erste operative Gewinn im Kerngeschäft.
Ich bin dort nicht aggressiv mal reingegangen, weil die Aktie war in Anführungszeichen nur 4% im Plus vorbörslich. Ja? Und das war dann schon so ein Trigger, wo man sagen kann, okay, es könnte neue Aufwärtsbewegungen geben am Markt. Also darauf achte ich vor allen Dingen auch. Und ich achte am meisten halt auch so auf Verlaufshochs, Verlaufstiefs, so ein bisschen da so die Widerstände und vor allen Dingen einfach auf Trends, einfach ob Aufwärtstrends, Abwärtstrends gebrochen werden. Und diese Fibonaccis, ich bin jetzt auch mal dabei, jetzt so ein bisschen mir das näher anzuschauen und danach auch näher zu schauen und so. Das Problem ist meiner Meinung nach, also je nachdem, was für Zeiteinheiten man nimmt, kann man, je nachdem, wo man das auch ansetzt, zum Beispiel am Docht von der Kerze oder dann nur am Körper von der Kerze und so, da kann man natürlich auch am Ende dann immer dann irgendwie sagen, ja, okay, jetzt hat es hier bei dem Fibonacci gedreht, bei dem Fibonacci, ich habe es doch immer gesagt, aber ob das dann wirklich so in der Praxis immer funktioniert, weiß ich nicht. Also bei mir ist es eh vom Gefühl her halt auch so, ne? Also wenn eine Aktie steigt und dann hat, sagen wir, eine Aktie steigt 10%, und wenn sie dann 30% korrigiert hat, das ist ja ungefähr das erste Fibonacci Retracement, das ist dann für mich schon so automatisch so eine Marke. Das zeichne ich mir ja gar nicht groß ein, sondern ich schaue dann intraday, ob, ob die Aktie sich fängt, ob es wieder Aufwärtsvolumen gibt, ob wieder Käufe reinkommen. Ne? Ich gucke vor allen Dingen wirklich auf den Markt intraday, ob da wirklich gekauft wird einfach. Und das ist vor allen Dingen am Ende wirklich wieder das Volumen einfach. Ne? Und ob das jetzt dann das 50er Retracement ist oder sonst was, ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es genau getroffen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Und dann kannst du auch trotzdem noch intraday diese krassen Übertreibungen nochmal intraday geben mit einem riesigen Doch, und dann dreht die Aktie doch. Und dann kann man wieder im Endeffekt sagen, ja, es war ja doch das Retracement, ne? Aber die Aktie war trotzdem irgendwie nochmal 5% oder 10% tiefer. Und da hätte man dann auch sagen können, es war das und das jetzt hier halt gewesen. Ne? Also es ist immer, es gibt keinen heiligen Gral an der Börse, sagen wir so. Aber es ist trotzdem ein Instrument. Es ist ein Orientierungstool auf jeden Fall, was man nutzen kann.
Orientierung.
Was auch, glaube ich, Sinn ergibt, aber jetzt blind zu sagen, das Ding muss drehen, weil hier das Retracement ist oder so, das funktioniert natürlich nicht. Ne?
Das Hauptproblem, was du auch angesprochen hast bei den Fibonaccis, ist ja auch, es gibt keine einheitliche Definition, wie ich eben das Ding jetzt ansetze. Ja? Genau. Nehme ich das Verlaufstief vor ein paar Monaten oder nehme ich das in kürzerer Zeit? Also man kann das halt irgendwie
passt. Das war ja auch, ich habe mich ja wirklich so die Hände über den Kopf geschlagen. Da haben ja auch dann Leute gesagt, es war klar, dass der Dow Jones bis da und dorthin fällt. Dann hat halt irgendwie so einen Aufwärtstrend von 1929 gemalt und solche Sachen einfach, ne? Also und wenn das nicht gepasst hätte, hätten sie einen Trend von 1940 genommen. Wenn das nicht gepasst hätte, von 1970. Also man kann im Nachhinein, kann man immer alles erklärbar machen an der Börse mit irgendeinem Indikator. Und wenn es nicht das Fibonacci war, dann war es die 200-Tage-Linie oder es war der RSI-Indikator, der das angezeigt hat. Also irgendwas ist es halt immer. Ne? Deswegen, genau. Ich sag noch, wir schreiben das auch viele immer bei Instagram.
Ja,
war doch klar, dass es fällt, weil das und das ist. Und dann sage ich mir, ja, dann bitte schreib es mir das nächste Mal vorher, dann weiß ich Bescheid. Da kommt natürlich nie was, ne? Weil man immer im Nachhinein alles erklären kann. Ne? Aber dass das mal vorher gesagt wird, ich gehe jetzt short, weil das und das passiert, das ist halt sehr, sehr selten. Beziehungsweise klar, man kann das probieren, aber man liegt meistens nicht richtig. Ne? Das ist ja das ganz große Problem. Naja, also genau.
Ja, genau. Ist kein heiliger Gral wie alles, auch nur blind Charttechnik zu traden, tue ich mir auch schwer mit, es ist eine Mischung, aber so die Fundamentalkomponente, daran orientiert sich eine Aktie eigentlich immer lang bis mittel bis langfristig und man sieht ja auch täglich die Nachrichtenimpulse, darauf sind sie sehr empfänglich und wenn man dann beides verknüpfen kann, ich habe eine Nachricht, ich habe den Chart, arbeite da eine schöne Situation heraus und versuche da eben diesen positiven Erwartungswert zu generieren, dann hat man ja oft eigentlich eine ganz gute Chance, je nach Gesamtmarkt, dass dann daraus eben ein lukrativer Trade wird. Also so läuft das Spielchen halt. Und da gilt es halt immer, Verluste klein halten, nicht emotional werden, sich den Gegebenheiten anpassen. Wenn man sieht, die Märkte gehen in eine deutlich bessere Verfassung über, stärker wiederum aufs Gaspedal treten, das ist halt alles viel Feinjustierung.
Und ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann haben wir jetzt diese Frage noch geklärt. Beim nächsten Mal können wir wieder mehr Fragen aufnehmen. Könnt ihr gerne jetzt schon schicken oder dann vom nächsten Mal, wenn sich Sachen ergeben. Genau. Und vielleicht gibt es ja auch nächste Woche dann ganz neue Vorzeichen, je nachdem, wie sich die ganzen Verhandlungen und so weiter in der Politik dann entwickeln. Vielleicht gibt es dann wirklich ganz neue, interessante Setups, wo man dann mal richtig versuchen kann, einen Trend zu spielen. Denn das war jetzt im Endeffekt seit Monaten ist da fast nichts mehr möglich, ne? Weil es einfach jetzt nicht mehr diese ganz großen Trends gibt, weil der Markt im Endeffekt ja auch einfach seitwärts läuft. Genau.
Das Schöne ist, es kommt wieder Bewegung in das System Börse. Die Börse beginnt sich neu zu sortieren, auch in Bezug auf Trends, auf Sektor und Branchenstärken. Langweilig wird es definitiv nicht.
Und insofern, dann machen wir an der Stelle jetzt Schluss. Und danke fürs Zuschauen, Zuhören, nicht Zuschauen. Ja, vielleicht zugeschaut oder zugeschaut zwischendurch vielleicht, was die Kurse machen.
Noch,
das kann
noch
sein. Alles klar, dann vielen Dank, ne? Und schönes Wochenende und natürlich weiterhin good trades. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.